Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Das Bundeskriminalamt geht davon aus, dass etwa 800 Deutsche in das Gebiet des Islamischen Staates ausgereist sind. Das sind auch Frauen, aber zumeist eben doch junge Männer. Die kämpfen dort, die arbeiten dort. Und zwei davon sind Jonas und Lukas. Heute Mitte 20 und 20. Die sind im Oktober 2014 aus Deutschland ausgereist. Und ihr Vater ist Joachim Gerhard. Herr Gerhard, wissen Sie, wo Ihre Söhne heute jetzt gerade sind?
Ungefähr, ja.
Wo sind die?
Also in Syrien, und die Vermutung ist in einer großen Stadt.
Können Sie sagen, welche das ist, oder wird das die Sicherheit der beiden gefährden, wenn Sie es sagen würden?
Also jetzt im Stand, wir hatten die Vermutung gehabt, dass sie in Kubanien sind, in Gefangenschaft, da sind sie nicht, aber wir wissen jetzt, wo sie sind, und das können wir aus Sicherheitsgründen, darf es nicht weitererzählen.
Wissen Sie, wie es Ihren Söhnen geht?
Ich weiß nur, dass sie beide leben. Es sind auch zwei verschiedene Gruppen unterwegs, die sich nicht kennen in Syrien. Und beide haben bestätigt, die sind gefunden worden, sind am Leben. Und die versuchen jetzt den Kontakt herzustellen.
Joachim Gerhard will seine Söhne nämlich aus dem IS-Gebiet zurückholen und ist heute Abend zu Gast in die Radio Wissen. Eine Stunde Talk.
Die Radio Wissen.
Joachim Gerhard ist zu Gast. Es gibt manche Momente in unserem Leben, die bleiben uns im Gedächtnis. Herr Gerhard, können Sie sich an den Moment erinnern, als Ihnen klar war, dass Ihre Söhne tatsächlich in das Gebiet des Islamischen Staates gegangen sind?
Ja, den Tag werde ich auch wahrscheinlich nie vergessen. Das war an einem Sonntag, wo ich das mitgeteilt bekommen habe, dass die Jungs weg sind.
Wie ist diese Nachricht bei Ihnen angekommen?
Und zwar ist die angekommen, ich war im Büro mit einem Kunden, und dann hat mich meine Ex-Frau angerufen, wo ich bin. Und sag ich, bin im Büro, und sag ich, was ist passiert? Macht sie, die Kinder sind weg. Sag ich, wie, die sind weg? Macht sie, die sind weg, die wollen nach Syrien. Sag ich, die sind in Wien, weil die Verabmachung war mit meinen zwei Söhnen, dass sie nach Wien auf eine Hochzeit fahren von einem Freund. Und ich habe dann auch gleich meinen Sohn angerufen, der ist auch ans Telefon dran gegangen. Sag ich, wo bist du? Macht der Papa, wir sind in Wien. Sagt er, was ist los? Und sag ich, ja, die Mama heult am Telefon, die Freundin. Und da gibt's Abschiedsbriefe. Was ist passiert? Was ist? Und macht er, ich melde mich gleich wieder. Und dann ist meine Frau ins Büro gekommen, hat auch die zwei Briefe dabei gehabt. Und die zu lesen, das war schon eine Katastrophe. Und
Haben die sich nochmal gemeldet dann, wenn sie gesagt haben, sie melden sich gleich nochmal?
Nein, ich hab mich dann wieder gemeldet, und da hat aber mein Sohn mir dann kurz gesprochen, macht er, Papa, wir klären alles am Dienstag, weil die Abmachung war ja, die kommen Dienstag zurück. Wir klären alles am Dienstag, wir melden uns, und dann reden wir über alles. Und dann hat er auf einmal die Hörer aufgelegt, und dann konnte ich ihn auch nicht mehr erreichen. Das war dann praktisch 2 Monate lang kein Lebenszeichen von meinem großen Sohn und 3 Monate von meinem kleinen Sohn.
Das war im Oktober 2014.
Jawohl.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie sind getrennt, haben aber guten Kontakt zu Ihrer Ex-Frau. Wie war die familiäre Situation? Also was haben Ihre Kinder gemacht, dass Sie an diesen Punkt gekommen sind?
Also die gemacht...
Oder wie sind Sie da hingekommen, Kinder?
Hingekommen sind sie durch einen Freund von meinem großen Sohn. Der hat eigentlich vor 2-3 Jahren hat er eine türkische Frau geheiratet, und dadurch ist er zum Islam gekommen. Die haben sich aber dann getrennt. Und dann musste er irgendwie an Leute gekommen sein, an Radikale. Und dann ist der wahrscheinlich an die radikale Islamisten gekommen. Und der hat dann Kontakt. 2014 ist mein Sohn aus Berlin von der Schauspielschule zurückgekommen. Weil er hat gesagt, er möchte doch kein Schauspiel. Hat die Schule zwar beendet, er will kein Schauspieler werden. Er möchte gern im Büro bei mir arbeiten, möchte gern die Firma übernehmen, weil er liebt seine Frau. Er will sie heiraten, möchte gern eine Familie gründen. Und dadurch hat er dann den Freund wieder kennengelernt hier in Kassel. Die haben sich dann wieder getroffen, und da ging das Ganze dann los über das Netzwerk, über die Moschees und alles.
Ja. Lassen Sie uns einen Schritt noch zurücktreten. Der Jonas ist im Dezember 91 geboren, und der Lukas ist knappe 5 Jahre jünger. Der ist im August 96 geboren.
Jawohl.
Und ich habe gelesen, Sie waren früher Profifußballer und sind heute Immobilienmakler. Ist das richtig in Kassel?
Ja, kein Makler. Ich habe mehrere eigene Immobilien, und die du mir verwalten. Und also ich lebe dann praktisch da davon. Ich habe ungefähr um die 300 Eigentumswohnungen, die mir gehören.
Okay, dann das heißt, Sie haben auch eine gewisse materielle Unabhängigkeit, um jetzt einfach auch sich diesem Thema auch widmen zu können.
Ja.
Ihre Kinder sind bei Ihnen beiden groß geworden, bei Ihrer Frau und bei Ihnen? Oder wie haben Sie das geklärt zwischen sich?
Nein, wir waren bis 2003 ja zusammen. Und wie wir nach Kassel gekommen sind, haben wir uns dann getrennt, ungefähr 2006 hier in Kassel. Und ansonsten waren wir ganz normal bis 2005, 2006 waren wir praktisch alle zusammen.
Und die Kinder sind dann nach Berlin gegangen, weil der Jonas, der Ältere, auf eine Schauspielschule gegangen ist.
Ja, aber die haben immer mehr, also die haben am Anfang bei meiner Ex-Frau weitergelebt, dann haben sie bei mir gelebt bis zum Schluss und hatten dann auch jeder seine eigene Wohnung in dem Haus, wo meine Ex-Frau praktisch drin wohnt. Das ist ein Haus von mir. Und also wir haben im Endeffekt immer sehr enge Kontakt gehabt.
Der Lukas ist damals, der jüngere Sohn, mit nach Berlin gegangen mit dem Älteren?
Nein, erst später. Der war dann noch, der ist ungefähr 2 Jahre später nach Berlin, weil er war ja noch hier in Kassel auf der Schule.
Haben Sie irgendwann schon in dieser Zeit in Berlin gemerkt, dass sich Ihre Kinder, ich weiß es nicht, verändert haben melden?
Nein,
oder?
Nein, es hat mit Berlin gar nichts zu tun, weil in Berlin, da war ja mein großes Sohn, der war ja auf der Schauspielschule, der hat sich ja schon teils, wie ich ihn besucht habe, hat er sich schon teils wie ein Schauspieler gefühlt. Also der hatte mit dem Islam absolut in Berlin gar nichts zu tun, beiden. Das hat erst angefangen, wo er 2014 offiziell zurückgekommen ist und hat dann den jungen Mann, seinen Freund praktisch hier in Kassel wieder kennengelernt. Ab da hat es angefangen.
Wissen Sie, was da passiert ist? Also jetzt stelle ich mir vor, ja mein Gott, ich habe eine Schauspielschule absolviert und merke, ja, das ist jetzt nicht das, was ich machen will. Hm. Dann arbeite ich bei Papa in der Firma und guck mal, wie das so anläuft. Also das ist ja noch keine Entwicklung, die zu so einer solchen Tat dann irgendwie führt oder Handlung.
Dass er zum Islam übergewandert.
Ja, also die Konvertierung finde ich nicht schlimm. Es kann ja sein, dass jemand sagt, das ist meine Religion, der möchte ich nachgehen. Ja. Aber das ist ja noch lange kein Schritt Richtung, ich gehe jetzt in das Gebiet des IS.
Ja, das stimmt.
Wissen Sie, was da passiert ist?
Was genau passiert ist, kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt nur durch Insider, durch den einen Junge, der auch, den wir zurückgeholt haben, einen Freund, den wir retten, also rausholen konnten. Die Aussage war halt immer, was jetzt rausgekommen ist, sie wollten eigentlich nicht nach Syrien gehen, sie wollten in die Türkei, wollten da mehrere Wochen in der Türkei leben und wollten die Sprache lernen. Nur der Freund von meinem Sohn, von meinem ältesten Sohn, der ist ja 2 Wochen früher ausgereist mit seiner hochschwangeren Frau, mit einem 2-jährigen Jungen. Und ist nach Syrien ausgereist. Und wie der dann in Syrien schon war, da hat er ständig dann angerufen, ihr müsst kommen, hier ist alles schön, ist wunderbar. Und so sind die von der Türkei dann, von Gaziantep dann eingereist in Syrien. Aber der Hauptgrund, warum die da dazu gekommen sind, hat halt angefangen durch den Freund. Er hat sie mit in die Moschee genommen und wahrscheinlich haben sie dann dadurch sind sie an die radikale Leute gekommen und Sie müssen sich ja vorstellen, es fängt erst mit dem guten Islam an, weil, wie Sie gesagt haben, der Islam ist ja nicht schlecht. Das fängt mit dem guten Islam an und irgendwann, wenn Sie merken, die Salafisten oder die sich darum kümmern, um Leute da runterzukriegen, wenn Sie merken, die jungen Leute, die Frauen oder Mädchen oder Jungs, die haben Interesse dran, die kann man begeistern. Und die Begeisterung ist ja da drin, weil Sie müssen sich ja vorstellen, das sind junge Leute, die teils auch keine Lebenserfahrung haben. Dann haben die auch noch die Gerechtigkeitssinn noch in sich. Und dann kriegen die Filme gezeigt, von wegen, da sterben Kinder, da sterben Frauen. Die kriegen ja nicht die Wahrheit erzählt, warum, weshalb. Und dann denken die, wir müssen da hin und müssen da helfen.
Haben Ihre Kinder in der Zeit irgendwann mal zu Ihnen auch gesagt, Papa, das ist der Grund, warum ich zum Islam übergetreten bin? Oder auch erzählt, uns werden diese Filme gezeigt? Oder, also man hat ja das Bedürfnis dann auch danach, es mit der älteren Generation vielleicht mal zu debattieren.
Nein, also wir sind jede Woche einmal zu mir gekommen. Und da haben wir uns immer unterhalten, wir haben gekocht oder gegrillt zusammen und haben auch sehr oft über das Thema gesprochen. Und sie haben halt gesagt, uns geht's. Sie haben ja auch versucht, mich zu überzeugen, den Islam anzunehmen. Und ihnen ging es eigentlich immer darum, wo sie gesagt haben, ihnen geht es jetzt besser, sie trinken keinen Alkohol, sie gehen in keine Disco mehr, sie rauchen nichts mehr, sie feiern nicht und ihnen geht es wesentlich besser, sie leben gesünder, sie essen kein Schweinefleisch und sie haben sich dann auch teils drum gekümmert, guckt da hier die Schlachterei an, hier werden eine riesengroße Menge an Schweine geschlachtet, hier werden riesengroße an Hühner geschlachtet. Also das hat eigentlich gar nicht mit dem IS zu tun gehabt, was sie einem versucht haben rüberzubringen, sondern ging es eigentlich mehr um das gesunde Leben und dass der Islam ja gut ist.
Das heißt, Sie haben am Anfang auch sozusagen, das war okay für Sie. Vielleicht waren Sie nicht begeistert, aber es war jetzt auch nicht dramatisch für Sie.
Nein, also sagen wir mal, komisch war es schon. Ich habe erst gedacht, vielleicht ist es auch wieder so eine Phase von den Jungs, dass sie irgendwie was ausprobieren wollen. Deshalb bin ich auch 4-5 Mal mit in die Moschee gegangen nach Kassel. Und da war ich halt selbst überrascht, dass da so viele junge Deutsche da waren. Weil ich habe jetzt gedacht, das sind mehr griechische Moslems, Türken oder sonst welche. Aber da waren überwiegend deutschstämmige oder Deutsche, die da waren in der Moschee. Und ich glaube, das wird jedem Elternteil dann rüberkommen, von wegen, dann muss ja was gut sein, dann muss es ja was Gutes sein, wenn da mehrere Jungs hier sind, die alle ordentlich aussehen, die anscheinend arbeiten gehen und alles, dass die vielleicht echt den Islam annehmen, um gesünder zu leben.
Das heißt auch, die Veränderung hat Ihr Sohn auch oder der Ältere erstmal so angekündigt, eigentlich ein Jahr, bevor Sie dann abgehauen sind. Also das muss irgendwie im Winter 2013 ist das losgegangen und im Oktober 2014 waren Sie dann weg.
Ja. Das Ganze hat definitiv angefangen 2014, so ab Februar bei meinem großen Sohn und bei meinem kleinen Sohn Februar März, April 2014. Weil bei meinem kleinen Sohn ging es innerhalb von 3 Monaten, wo der gekommen ist und hat den Islam angenommen und sind dann im Oktober weg.
Joachim Gerhard will seine beiden Söhne aus dem Gebiet des IS zurückholen und die sind im Oktober 2014 verschwunden. Ab welchem Zeitpunkt waren sie nach dem ersten Schock wieder handlungsfähig?
Oh, das hat ungefähr gedauert, also bis mir so wieder richtig so klar war, 4-5 Wochen.
Was haben Sie haben Sie da überhaupt noch Erinnerungen dran an diese 4-5 Wochen?
Ja, vergessen tut mir das nicht. Es ging ja, mir hat dann Tag und Nacht vorm Computer gehockt, am Telefon gehockt, hat rumgeguckt, wo sind Sie? Mir hat 1000 Mal die Telefonnummer angerufen, die war tot gewesen. Und Freunde angerufen, ob die was wissen, wo die genau hin sind. Die Polizei, jeden Tag zu der Polizei gelaufen und gebittelt und gebettelt, ob sie was wissen. Aber die wussten ja alle nichts. Die wussten nichts.
Was gab es irgendwann einen Punkt, an dem Sie ein erstes Anpackende gefunden haben, an dem Sie wieder selbst was getan haben, machen konnten?
Meine Söhne kennen mich, weil sie wissen, dass ich, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, um sie zu suchen, dann wissen sie, ich suche so lange, bis ich sie gefunden habe, ob sie jetzt, oder die Wahrheit, ob sie jetzt wirklich tot sind oder leben, das wissen sie beide, dass ich nicht aufgeben würde und ich würde auch nie sie irgendwo sitzen lassen. Die wissen genau, dass ich halt so lange kämpfe und sie suche, bis ich die Wahrheit rausfinde, wo sie sind und was passiert ist mit ihnen.
Haben Sie irgendwann erste Anhaltspunkte gefunden?
Also das Erste, was wir versucht haben, mit der Polizei, mit dem Staatsschutz, das Auto zu ordnen, das war ja ein BMW und da war auch ein Ordnungssystem drin und angeblich hat es, also laut Staatsschutz ist immer wieder gesagt worden, die BMW wird die Freigabe nicht geben, um das Auto zu ordnen. Im Nachhinein haben wir es dann rausbekommen. Wir konnten, die Anwälte konnten die Akten einsehen, also das Auto ist geordnet worden, wie wir haben dann irgendwann 2015 im Februar habe ich dann die Mitteilung gekriegt von der Polizei, dass ich das Auto selbst holen kann in Gazi Antep.
Und das muss man sagen, das ist in der Nähe der syrischen Grenze, das ist ja im Südosten der Türkei.
Ne? Ja, dann sind dann haben wir Kontakt aufgenommen zu der türkischen Polizei und die wollten halt, dass die ganzen Papiere umgesetzt werden auf Türkisch. Und das haben wir dann auch alles gemacht in der türkischen Botschaft in Berlin, in Frankfurt. Und da habe ich auch einen Freund, den ich schon länger kenne und derzeit knapp 1,5 Jahre bei mir immer dabei ist, weil es ein Deutsch-Türke ist.
Das ist der Mehmet, der unter anderem in dem Buch auch vorkommt.
Jawohl.
Ne?
Und dann sind wir halt da runtergereist und haben es total blauäugig. Hatte ich Kontakt zu meinen Kindern gehabt ab Anfang Dezember mit dem großen Sohn. Und
telefonisch oder wie?
Telefonisch, WhatsApp, aber wir haben auch sehr viel telefoniert.
Haben die ihn irgendwie erklärt? Also man muss doch dann irgendwann entweder mal merken, oh, jetzt sind wir doch in Syrien und hier ist es. Dramatischer Krieg, also da muss da irgendwann mal so ein Groschen fallen.
Ja, also Sie müssen sich das Gebiet angucken, wo die Jungs waren die ganze Zeit. Das ist Kobani, Membusch und Hierapolis. Das ist eine türkische Grenze und da hat der Erdogan da seine Hand drauf gehalten. Das heißt, über diese Grenze, über Elbeli sind ja meine Jungs drüber gegangen. Da haben wir auch den Junge rausgeholt, der zurückgekommen ist, über die Grenze. Und das ist ein Gebiet, wo von der Türkei die Kontakte waren anscheinend zu der IS mit die Ölverkäufe, die da gelaufen sind. Das ist ein Gebiet, wo der Erdogan die ganze Zeit die Hand drauf gehalten hat und da war definitiv total Ruhe gewesen. Da war kein Krieg, da waren keine Bomben. Es hat dann erst angefangen, wo in Kobane die Kurden praktisch rein sind, die JPG-Leute.
Das heißt im Klartext, Sie haben mit Ihren Kindern Kontakt gehabt. Was haben die Ihnen denn gesagt? Papa, wir kommen in ein paar Wochen wieder?
Nein, wir haben ja immer geheult und geflennt, bitte kommt zurück. Und sie haben immer gesagt, ja, wir bleiben jetzt hier, wir müssen ihr helfen. Wir hatten im Hintergrund immer viele Kinder gehört und Frauen, die im Hintergrund waren, wir müssen hier bleiben, wir müssen den Leuten helfen, die werden bombardiert, die haben keinem was getan. Und das ist jetzt unser Leben, wir wollen hier bleiben, wir wollen hier nach dem Islam leben. In Deutschland da dürfen wir nicht leben. Dann lachen die Leute uns aus, wenn wir da mit einem langen Kittel rumlaufen oder wenn wir öfters beten gehen. Also die Argumente sind dann gekommen.
Und dann haben Sie den Wagen abgeholt, haben Sie das genutzt, um sozusagen zu versuchen, über die Grenze nach Syrien zu ihren Kindern zu kommen?
Also es war so, offiziell, wir haben das Auto offiziell geholt und die Abmachung, ich habe das auch hier im Staatsschutz mitgeteilt, dass ich meine Kinder in Syrien besuchen würde. Offiziell hätte ich eine Freigabe von ihrem Kalif bekommen, für 10 Tage in Syrien einzureisen. Ich habe da meine Söhne wieder gefragt, macht aber gesagt, Papa, du kannst kommen, wir sind Moslems, und dann hast du 10 Tage, darfst du uns besuchen, und wir sind ganz froh und die sind alle begeistert hier, wenn du kommst, weil du bist der einzige Vater oder die einzige Familie, die noch Kontakt zu ihren Söhnen haben. Und wie wir dann runtergeflogen sind und waren dann bei der türkischen Polizei, und haben sich dann meine 2 Söhne gemeldet, weil ich hatte ja auch Geld dabei, sie wollten Geld und wollten einen Laptop haben und ein iPad. Und ich hatte die Sachen mitgenommen und dann habe ich sie gefragt, dann habe ich mich angerufen, also Papa, du kannst jetzt doch nicht kommen, die Grenzen sind zu in Syrien, du darfst nicht rein. Und sag ich, ja, warum macht er das? Wissen sie nicht, weil sie dürfen, die kriegen nur die Info, dass du halt nicht rein kannst. Und da habe ich so aus Spaß gesagt, ja, dann komm doch an den Zaun und dann gebe ich euch das Geld und das iPad. Na, da lachen müssen. Papa, das ist nicht so eine Mauer wie eine DDR, wir dürfen da nicht hin. Hier ist Krieg. Ja.
Das heißt, da haben Sie Ihre Kinder auch nicht gesehen, dann, als Sie den Wagen abgeholt haben. Wie sind Sie dann, den Wagen haben Sie wann abgeholt?
Denn es war im Februar war das gewesen.
2015.
Ja, 2015.
Dann haben Sie den Wagen zurück in Deutschland und dann wollen Sie irgendwie Ihre Kinder zurückholen. Also was haben Sie getan dann?
Also man muss das, bevor wir das Auto geholt haben, hatte ich das erste Mal Kontakt zum jordanischen, es ist ein Jordanier, ist vom jordanischen Königshaus, der Sicherheitschef und ist vom Militär der Chef, den habe ich kennengelernt. Hier in Frankfurt im Kempinski-Hotel, wo ich sehr oft war. Und der hat uns dann gesagt, wenn ihr Probleme habt in der Türkei mit dem Auto, ruft mich an und dann helfe ich euch, dass es da keine Schwierigkeiten gibt. Wir wussten ja nicht, was da unten auf uns zukommt.
Wie haben die Ihnen helfen können?
Also der Kauli hat uns in dem Augenblick geholfen, wir haben das Auto abgeholt und wir sind da war ich und der Vater von dem Jungen, weil wir wollten den Jungen ja mitbringen. Es wusste auch der Staatsschutz, das haben wir dann auch mitgeteilt. Das war dann so, wie wir dann im Militär, Polizei waren, in Kieles. Und da haben wir dann das Auto dort geholt und dann haben wir die Pässe abgegeben. Aber die Polizei haben eigentlich gedacht, dass wir selbst Polizisten werden, dass wir deutsche Polizisten werden und würden das Auto abholen. Okay. Und bis sie auf einmal die Pässe gesehen haben, dann kommt einer rein mit einem Aktenordner. Und da waren dann die ganzen Pässe von meinen Söhnen drin, von den Mädchen mit drin. Also alle, die im Auto waren, die Autosachen waren, Fotos drin, die Papiere waren drin. Und da ging es dann los, wie ich auf einmal gemerkt habe, ich bin der Herr Gerhard. Und weil die Söhne ja auch Gerhard haben mit dem Nachnamen.
Und haben die verstanden, dass sie der Vater sind.
Und dann haben sie uns unterstellt, wir wollten darüber oder wollten die Kinder holen oder wollten selbst. Also wir mussten alles abgeben, die Telefon abgeben, wir durften erst nicht anrufen. Und dann haben wir so eine Stunde da rumgehockt und auf einmal ging die Tür auf. Da ist dann irgend so ein junger Mann reingekommen im Bad, aber sehr westlich ausgesehen. Und hat da auf Türkisch irgendwas was losgeprallt. Da sind die alle aufgestanden und haben stramm da gestanden. Und haben wir dann unser Handys gekriegt, unser Papier gekriegt. Und da hat er gesagt, er wäre ein Freund und wir würden jetzt das Auto kriegen und ob er uns noch helfen könnte, ob er noch irgendwie was für uns tun kann. Das war so dann, das war das Erste, wo wir also blauäugig irgendwo hingelaufen sind und wussten gar nicht, was auf uns zukommt.
Das heißt, Sie haben dann den Wagen gekriegt, aber konnten natürlich weder, Ihre Söhne konnten nicht zu Ihnen und Sie konnten auch nicht zu Ihren Söhnen an dem Zeitpunkt.
Nein, das ging dann nicht, nee.
Jetzt sind Sie sozusagen seit fast 2 Jahren auf der aktiven Suche. Wie entwickelt sich das? Haben Sie das Gefühl, Sie kommen der Rettung Ihrer Söhne immer näher oder... Wie lässt sich das beschreiben?
Also beides ist immer ein Hoch und Tief. Wir hatten Unmenge an Leute kennengelernt. Also wie wir das Auto geholt haben, haben wir ja praktisch Kontakt zu dem einen Jungen gehabt, der zurück wollte, den Freund. Und der hat es dann auch geschafft. Wir haben ihn dann praktisch rausgeholt. Wir haben ihn beim Militär abgegeben, weil er hat ja keine Pässe mehr gehabt. Wir haben auch die Pässe nicht bekommen von den Kindern von der Türkei. Und der ist dann an Kiel beim Militär ihn ausgeliefert und ist dann 2-3 Wochen später nach Deutschland ausgeliefert worden. Und da durch ihn wusste man, wo die Grenzstadt ist, also die Schmuggelstadt, wo praktisch die ganze Leute, die ganze junge Deutschen, die überwiegend da runtergehen, ob das die Mädchen oder die Jungs sind, über diese Stadt gehen die dann in Syrien praktisch rein.
Gab es irgendwann mal einen Punkt, an dem Sie das Gefühl haben, Sie sind der Rettung Ihrer Söhne sehr nahe?
Ja, zweimal. Ja, wir haben dann zweimal einen Anruf bekommen, wir sollten sofort runterkommen, sie wären in 6 Stunden wären sie in der Türkei.
Und das hat dann aber nie stattgefunden?
Nein, das waren, also ich würde sagen, es war kein Fehler. Das waren, bei dem einen vermutlich, den haben wir immer Opa genannt, weil er ein älterer Mann war, der war mit seinen Leuten an den Jungs dran, nur er konnte nicht weiter rein.
Ein Schleuser, ist das ein Schleuser?
Ja, ein Schleuser. Also die Schmuggler und schleusen Leute raus und tun auch welche rein rausholen für Geld. Die haben uns auch geholfen, den Jungen rauszuholen über die Grenze dann. Und die waren mit irgendwo, waren die auch dran gewesen an den Jungs. Die haben auch gefunden, wo mein großer Sohn wohnt in Syrien. Und aber weiter konnten die nichts machen. Und es geht ja auch darum, die wollen ja immer Geld. Und dann ging es immer darum, wir brauchen noch da ein bisschen. Also die wollen's, und irgendwann hat man gemerkt, es ist ein Punkt, wo sie einen versuchen anscheinend nur auszunehmen. Das Zweite, das waren Araber und Syrer selbst, es waren auch Leute, die für den IS arbeiten. Die haben auch die Dokumente dann gesehen. Die haben dann über, in Raqqa ist die Registrierungsstelle von der IS. Da haben sie uns dann auch Dokumente gezeigt, dass die Jungs, wo sie genau wohnen, weil das wird regelrecht alles dokumentiert, wie in Deutschland. Also ist eine richtige, wenn sie umziehen, müssen sie sich praktisch abmelden und auf der anderen Seite wieder anmelden. Das ist bei denen genauso. Es gibt eine Abmeldung.
Gibt's Meldepflicht.
Ja, gibt's ja. Nur, das ist da noch strenger, dass die anscheinend genau wissen, wo die Leute sind. Und der hat dann irgendwann angerufen, wir sollten sofort runterkommen. Die Jungs wären in Jarabulus und die würden in 6 Stunden über die Grenze kommen. Und dann sind wir sofort runtergeflogen, waren alle fassungslos. Und
nehmen sich Zeit einfach.
Und dann sind wir runtergeflogen und an die Grenze gefahren, also da, wo wir uns immer treffen. Und da war dann wieder kein Kontakt da zu den IS-Leuten. Und das war dann auch wieder im Sand verlaufen irgendwann.
Wie schaffen Sie das für sich, also diese Hoffnung aufrechtzuerhalten über den Zeitraum?
Dass Sie leben.
Mhm. Oder dass Sie es auch schaffen.
Ja, erstens, weil ich weiß, dass meine Söhne jetzt nicht gleich sich irgendwie in den Tod rennen. Die haben beide es begriffen, dass es ein Fehler war. Weil ich weiß aus sicherer Quelle.
Wissen Sie das?
Ja gut, mein großer Sohn hat mir immer mal, weil ich habe ihn ja mal gefragt am Anfang, wo wir noch Kontakt hatten, ob er auch mal weinen wird, ob ihm das leid tut. Macht der Papa, wenn ich weine, dann weine ich abends, weil tagsüber haben wir keine Zeit nachzudenken, weil wir beten und die Sprache lernen, aber abends, wenn er schlafen geht, wird er halt sehr oft weinen und wird an uns denken. Das war so.
Wissen Sie, was Ihre Kinder machen?
Also ich weiß nur von meinem einen Sohn, der hat mir mal gesagt, hat er mich morgens um 4 Uhr oder 5 Uhr angerufen und hat er gefragt, Papa, was machst du? Sag ich, bin noch zu Hause, ich gehe jetzt gleich ins Büro. Und sag ich, und du? Macht er, ja, er wäre auf Streife. Sag ich, wie auf Streife? Und macht er, ja, wir müssen halt so ein bisschen Patrouille fahren um die Dörfer, wo die viele Kinder sind und müssen halt gucken, dass da keine Spione oder fremde Leute hier rummachen. Also was er, ob sie kämpfen, ob sie nicht kämpfen, das kann ich Ihnen nicht garantieren. Ich weiß es nicht.
Ist aber wahrscheinlich für Sie als Vater auch nicht wichtig, weil Sie einfach Ihre Kinder rausholen wollen.
Sagen wir mal so, die Aussage, die ich halt kenne von Leuten, die ich kennengelernt, von Rückkehrern und von IS-Leuten, die in der Türkei leben, die für den IS oder bei dem IS auch waren und sind zurückgekommen, weil sie gemerkt haben, es war verkehrt. Da versucht jeder zu überleben, denn den Mann, denn es gibt einen Staatsanwalt in Frankfurt, der hat auch gesagt, um zu überleben, dann werde ich erstmal versuchen, mein Leben selber zu retten und alles mitzumachen. Ich muss ja nicht gleich irgendwo hinrennen und muss Leute erschießen, aber ich kann das Ganze erstmal mitspielen, um nicht aufzufallen, dass ich raus will.
Ja klar, also sonst, wenn es auffällt, dann habe ich erst noch ein größeres Problem.
Ja.
Wissen Sie, ob Ihre Kinder zwischendurch deshalb mal in Gefangenschaft oder so waren, weil man geahnt haben, oh, Sie meinen es doch nicht so ernst?
Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass mein kleiner Sohn, der hat einen Unfall mit dem Auto gehabt. Der war verletzt am Bein, aber wäre nicht schlimm gewesen. Der große, von meinem großen Sohn, der Freund, der war schwer verletzt. Der ist in Kobani beim Bombenangriff am Kopf verletzt. Von den Bildern haben wir dann auch gesehen, wo er im Krankenhaus liegt, wo er im Koma ist. Ist komplett, also der halbe Kopf war in unter Binde mit Bluten alles. Das war das Einzige, was ich weiß, ob jetzt meine Kinder jetzt irgendwo schwer verletzt waren oder krank waren, keine Ahnung.
Gab es irgendwann mal einen Punkt, an dem Sie für sich das Gefühl haben, ich kann das nicht mehr aushalten, es ist einfach zu schlimm, ich muss sie gehen lassen?
Nein, weil ich glaube, die beide würden dasselbe für mich auch machen, weil sie wissen, weil ich genau weiß, dass es keine bösen Jungs waren. Das ist das Schlimme. Das Traurigste ist nur, Sie müssen sich vorstellen, dass es die ganze Zeit hatte, die S, die ist jetzt schon so hat die schon das Macht aufgebaut, die Stricke aufgebaut, dass sie schon an Jungs drankommen oder an Mädchen drankommen, die intelligent sind. Da gehen Jungs hin, die Abitur haben, die Ausbildung haben. Ich habe ein Ehepaar aus Frankfurt kennengelernt, das sind beide Anwälte, denn ihren Sohn hat die Prüfung bestanden und der hat dann zu seinen Eltern gesagt, es war Anfang 2015, und da hat er gesagt zu seinen Eltern, ich möchte gerne in die Türkei für ein paar Tage, möchte Urlaub machen, der Stress war jetzt so viel gewesen, haben die gesagt, und seine Freundin, dann machen wir für Samstag eine riesengroße Party und wenn du kommst, dann können wir da feiern. Und der ist samstags nicht aufgetaucht, sie haben ihn angerufen, er ist nicht ans Telefon, sonntags ruft er an, er ist in Syrien, das war das letzte Anruf, das letzte Lebenszeichen von dem jungen Mann.
Das heißt, Sie haben durch die Arbeit oder durch die Nachforschung, die Sie jetzt angestellt haben, wahrscheinlich mehrere Eltern auch kennengelernt, die ein ähnliches Schicksal haben wie Sie, oder?
Ja, ob das jetzt hier in Deutschland war oder in Österreich, die gibt es ja teils überall.
Haben Sie sich an irgendeiner Stelle mal professionelle Hilfe auch geholt, weil es ja einfach immens belastend ist, sowohl für Ihre Ex-Frau, für Sie, für den Freundeskreis?
Bei mir ging es darum, also bei mir war es so, ich habe einen sehr großen Bekanntenkreis und die alle hinter mir stehen, weil die alle die Jungs kennen. Die kennen teils die Jungs von den Pampers aus, die waren ja alle schockiert. Und da war halt auch ist immer noch die riesengroße Hilfe und den Beistand, die einem helfen, weil sie auch nicht glauben, dass die Jungs irgendwie tot sind.
Das heißt, Sie gehen auch davon aus, dass Ihre beiden Jungs einfach naiv waren und deshalb runtergegangen sind. Das ist eigentlich das, was von Sie ausgehen. In dem Buch, was jetzt in diesen Tagen rauskommt, steht unter anderem auch, dass Sie an mindestens einer Stelle mal die Nachricht bekommen haben, dass Ihre beiden Kinder gestorben seien.
Ja.
Haben Sie schnell davon erfahren, dass das nicht stimmt? Also weil so eine Nachricht zu bekommen ist ja ziemlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.
Gut, sagen wir, die erste Woche haben wir schon dran geglaubt, weil dann habe ich nicht mehr dran, weil dann passt alles nicht mehr zusammen. Weil ich habe die Anzeige bekommen per WhatsApp von dem Handy von meinem großen Sohn. Und dieselbe Anzeige hat meine Ex-Frau bekommen, also um dieselbe Zeit, nur die war ein bisschen unterschiedlich. Bei mir hat mit drin gestanden, ich soll nicht mehr an die Presse gehen und soll nicht das den Namen verschmutzen von meinen Söhnen so ungefähr. Und also sie wollten praktisch verhindern, dass ich hier in Kassel weitergesucht habe nach den Urhebern. Ich habe ja auch Forschung raus, also Namen rausbekommen, die anscheinend dran schuld war. Das habe ich auch der Polizei mitgeteilt, die Namen alle. Ich glaube, die wollten verhindern, irgendwelche Leute, dass ich halt hier weitersuche oder meine Söhne weitersuche.
Wie häufig waren Sie insgesamt in der Türkei oder im türkisch-syrischen Grenzgebiet?
In der Türkei vielleicht 18, 19 Mal. Ich weiß, also nicht mehr 100. Ich habe am Anfang die Zettel eben und die Tickets gesammelt, aber dann habe ich dann angefangen, nicht mehr zu sammeln, weil es für mich dann uninteressant war.
Okay, das heißt aber auch, das können Sie, weil Sie sozusagen die materielle Unabhängigkeit haben.
Ja, das stimmt.
Ja, es gibt, wenn Sie jetzt, also keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, also wenn man das hört, sich fragt, mein Gott, wie kann er das? Wie kann er die Zeit nehmen? Wie kann er das Geld aufbringen oder so? Das geht halt, weil Sie eine gewisse materielle Unabhängigkeit einfach haben.
Nein, das stimmt, ja. Und halt auch die Unterstützung von vielen Freunden und vielen Geschäftsleuten, die hier in Kassel sind, die zu einem halten.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Joachim Gerd ist zu Gast. Seine beiden Söhne sind im Gebiet des IS. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, Ihre beiden Söhne sind ja weiterhin deutsche Staatsbürger.
Ja.
Muss dann nicht der deutsche Staat helfen und unterstützen, wenn Ihre beiden Söhne signalisieren, wir wollen Hilfe haben?
Die gibt es keine.
Die Hilfe des Staates?
Aber
müsste der deutsche Staat, also da muss es doch irgendwann mal einen Austausch mit Verfassungsschutz oder Auswärtigem Amt oder so gegeben haben.
Ich habe einen Kontakt zu einem, das war der Chef vom Krisenstab von Deutschland, das heißt, Krisenstab, das sind Leute, die sitzen unter, also die machen die Vorbereitung, wenn die Frau Merkel ins Ausland reist, die Sicherheit, der Misere, da machen die Vorbereitung. Weil ich wollte die offizielle Einreisegenehmigung haben für Syrien und für Kobane, weil es ein Kriegsgebiet ist, dann kriegt man dann nur mitgeteilt, das ist mein eigenes, sie können mir keine Erlaubnis geben, keine Freigabe, mehr. Ich kann einreisen, es ist kein Verbot, es ist zwar ein Kriegsgebiet. Selbst meine Jungs, die konnten selbst meine Jungs ja nicht mal festhalten, weil gegen die Jungs ja nichts vorliegt, habe ich gesagt. Und sie dürfen offiziell in Syrien einreisen, nur es ist halt ein Kriegsgebiet. Aber wenn jetzt meine Jungs, wenn ich genau wüsste, wo sie wären, wo sie sind, was ich weiß, aber eine Hilfe kriegen sie vom deutschen Staat nicht, weil das sind ja für sie sind Terroristen.
Und wenn Ihre Jungs zu verstehen geben würden, dass sie einen Fehler gemacht haben und jetzt explizit um Hilfe bitten würden?
Das können Sie hier in Deutschland vom Gericht aussagen. Aber nicht, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich habe meine Jungs gefunden, bitte gib mir mal ein paar Leute von der GSG 9, ich möchte die da rausholen. Mhm. Dann sagen sie, suchen sich andere Leute. Tut mir leid.
Das heißt im Klartext auch, Sie haben, also wie soll ich das sagen, Sie haben nicht das Gefühl, besonders unterstützt worden zu sein von den deutschen Behörden?
Nein, Sie haben ja auch mitgeteilt, dass Sie waren ja selbst, wie das am Anfang angefangen hat, 2014 sind, wo meine Kinder weg sind, sind aus Kassel 42 oder 43 Mädchen und Kinder weggegangen. Das jüngste Mädchen war, glaube ich, 13. Der Staatsschutz, die tun das nicht bestätigt, das machen sie auch, und das kann ich auch verstehen, weil da ist eine reine Blöße für sie, weil die Kinder sind ja alle bekannt. Dass die irgendwie mit dem Salafismus zu tun haben. Aber es ist nichts unternommen worden, um sie festzuhalten. Meine zwei Söhne sind an dem Freitagabend hier in Kassel in Unterneustadt an der Tankstelle fotografiert worden vom Verfassungsschutz, sind an einem Parkplatz fotografiert worden, wo mein kleines Sohn ins Auto gestiegen ist. Und es ist nichts unternommen worden. Ja, man kriegt dann nur mitgeteilt, vom Gesetz her konnten sie die Jungs nicht festhalten, weil es liegt gegen sie nichts vor.
Ja, haben keine Grundlage sozusagen, warum man die festsetzen oder festhalten kann an dem Punkt. Jetzt sagen Sie, es sind ein paar 40 Kinder sozusagen alleine aus Kassel, dann muss es ja möglicherweise Gemeinden geben, wo der Verfassungsschutz auch weiß, dass da Radikalisierung stattfindet.
Ja, es ist ja auch 2014 ist ja auch sehr viel, 2015 ist ja auch sehr viel unternommen vom Verfassungsschutz oder vom Staatsschutz. Sie haben viele Wohnungen oder so, es sind Festnahmen genommen worden. Es sind auch anscheinend Moschees oder Grillbuden mussten zumachen. Also sie, ich habe, wissen Sie, der Leiter vom Staatsschutz, der hat mir mitgeteilt, dass sie einfach überfordert waren. Die waren überfordert, das glaube ich den Leute auch, die waren überfordert, weil es innerhalb von Stunden ging, dass die Kinder weg sind. Das ging ja, wie wir an dem Sonntag zu der Polizei sind, da hat sie das Büro Staatsschutz noch gar nicht groß gegeben. Also die haben praktisch, es ist eine 18er Gruppe gebildet worden, montags dann praktisch, weil das dann erst richtig losging, weil da vielleicht auch mehrere Eltern dann da waren, die sich gemeldet haben, dass die Kinder weg sind.
Gibt es diese, also wenn Sie sagen, es gibt die anderen Eltern auch, die Sie auch kennengelernt haben, gibt es dann einen Austausch untereinander, dass man sagt, man trifft sich regelmäßig oder man erzählt den anderen, wenn es Neuigkeiten von den eigenen Kindern gibt oder so?
Also ich habe viele Eltern kennengelernt, aber die meisten Eltern, die möchten halt nicht in die Öffentlichkeit gehen oder die schämen sich auch, dass die Kinder da hingegangen sind. Und das ist halt der Grund, warum ich an die Öffentlichkeit gehe, weil die Leute müssen sich nicht schämen, weil das ist das große Problem. Die haben halt Angst, dass sie abgestempelt werden, dass sie halt Versager werden oder sonst irgendwas. Das ist halt, sagen wir, die Medien, die es dann teils immer hinstellt, die Kinder, die dahin sind, das wären jetzt alles Verbrecher gewesen, Kleinkriminelle, und das stimmt halt alles nicht.
Jetzt ist das knapp 2 Jahre her. Ich vermute, dass das der Hauptfokus Ihres Lebens gewesen ist in den vergangenen 2 Jahren. Haben Sie für sich irgendwann mal feststellen können, keine Ahnung, das habe ich damals nicht mitbekommen bei meinen Kindern, das habe ich nicht verstanden. Da war der Punkt gewesen, wenn ich es begriffen hätte, ich hätte es abwenden können oder so?
Ja gut, das war dann öfters gewesen, wo ich dann gesagt habe, das hätte ich eigentlich merken müssen. Weil ich habe dann irgendwann gemerkt, so 2, 3 Wochen bevor sie weg sind, da waren meine Söhne so im Gesicht, das die Leere gewesen. Also ich habe nichts mehr so wahrgenommen, also auch nicht mehr irgendwas an mich ranzulassen. Und mein kleiner Sohn, der war total übermüdet, der hat immer Ränder in den Augen gehabt. Da habe ich gedacht, bist du krank? Und bis mich dann halt nach und nach dann rausbekommen hat, die sind ja regelrecht 24 Stunden bei Arbeit waren, per WhatsApp, per Handy, mit irgendwelchen Nachrichten oder Videos oder sonst irgendwas, um ständig da dran zu bleiben, dass man die kriegen, dass die da hingehen.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie wissen ungefähr, wo Ihre Kinder sind, also irgendwo im türkisch-syrischen Grenzgebiet auf syrischer Seite.
Ja.
Wissen Sie, ob Ihre Kinder in Freiheit sind oder in Gefangenschaft?
Also ob sie in Freiheit sind oder bei der IS in Gefangenschaft, das weiß ich nicht. Wir wissen nur, wo sie ungefähr sein sollen, von 2 verschiedenen Gruppen, die das mitgeteilt haben, dass sie auf jeden Fall, dass sie leben.
Sind Ihre Söhne zusammen gerade?
Das weiß ich auch nicht. Also die waren, wo wir telefoniert haben damals, noch, wo ich noch Kontakt hatte, waren sie ziemlich zusammen.
Letzter Kontakt war wann?
Im März 2015.
Und seitdem haben Sie weder WhatsApp noch telefonisch?
Nein, gar nichts mehr. Kein Lebenszeichen. Außer zu der, ich habe dann über einen IS-Mann in an die syrische Grenze, haben wir dann die Telefonnummer, der dann irgendwie, also ich war mit Freunden wieder da, und da hat der dann uns eine Telefonnummer gegeben, er wird sie jetzt anrufen, das wäre die Frau von meinem kleinen Sohn, die aus Baunatal, das Mädchen, und da war dann auf einmal der Kontakt da, mir waren alle aufgeregt, ich war aufgeregt, das Mädchen war anscheinend aufgeregt, weil ich kenne sie nicht. Und dann habe ich gesagt, bist du das Mädchen aus Baunatal? Und dann macht sie ja und wollte wissen, wer bist du? Und ich bin der Vater. Und da hat sie halt immer wieder gesagt, sie sind nicht da, ich weiß nicht, wo sie sind. Und dann sind die beide tot, macht sie weiß nicht, wo sie sind, aber sie sind nicht da und tot wären sie nicht. Okay. Das, also, und dann hat man halt auch Zeit bis 25. Juni dieses Jahr Kontakt per WhatsApp. Also wir konnten dann, ich konnte mich dann langsam an sie rannähern. Jetzt im Nachhinein wissen wir, dass es nicht die Frau war, also
eine andere Person war.
Es muss mein Sohn gewesen sein oder mein anderen Sohn, weil der Junge, der wir rausgeholt haben, der hat jetzt bestätigt, dass die Frau mit mir gar nicht reden darf. Die Frau darf mit ihnen absolut sagen, das sind ihre Söhne gewesen. Deshalb hat er auch keine Sprachbox mehr geschickt, weil ich habe bei ihr geschrieben, kannst du mir mal eine Sprachbox schicken? Und dann schreibt sie zurück, ja, das wäre jetzt gerade schwierig. Und dann macht sie, wir müssen doch als Familie zusammenhalten. Und dann habe ich ein Foto, dann wollte sie ein Foto von mir, dann habe ich ein Foto von mir hingeschickt. Und da kommt auf einmal die zurück, du siehst aber richtig gut aus für das, wo du zwei große Söhne hast. Gell? Und irgendwann habe ich gedacht,
das heißt, möglicherweise haben ihre Söhne sozusagen sich nicht zu erkennen gegeben, so weil es gefährlich ist, wenn man auf einmal merkt, sie haben Kontakt zu ihnen gehabt und wollten aber durch die Blume ihnen sagen, wir sind's.
So ungefähr, ja.
Ja. Wie geht's für Sie jetzt weiter in den nächsten Wochen, Monaten? Gibt's gerade Ansatzpunkte, an denen Sie arbeiten können?
Also der Ansatzpunkt sind jetzt zwei, es sind kurdische Leute im IS-Gebiet, die bestätigt haben, dass die Jungs leben. Die sind am Suchen jetzt. Und es ist ein Privatmensch, der ist unten in Türkei, in Syrien, der weiß, wo die Jungs sind. Der hat uns mitgeteilt, wo sie genau sind und der versucht jetzt Kontakt aufzunehmen.
Und dann wäre irgendwann der Plan, sie tatsächlich dann irgendwann zurückzuschmuggeln über die Grenze?
Ja, zu schmuggeln nicht. Und die Jungs würden dann offiziell beim kurdischen Militär abgegeben oder bei den Türkei würden dann ganz normal ausgeliefert werden, sodass es die Polizei dann hier dann auch, die wird man dann auch mitteilen, dass die Jungs zurückkommen.
Können Sie absehen, was für eine Strafe im Zweifelsfall Ihre Kinder hier erwarten würde?
Keine Ahnung. Also ich weiß, es kommt ja immer darauf an, was haben sie getan, was kann unser Staat denn nachweisen?
Gleichzeitig, welche Strafe die hier bekommen oder nicht bekommen, ist Ihnen wahrscheinlich auch relativ egal, wenn Ihre Kinder einmal wieder in Deutschland sind. Also da kriegt man die Gefängnisstrafe auch noch rum. Irgendwie.
Ja, ich meine, wenn sie hier wären, wäre es lieber, wenn sie hier 5 oder 6 Jahre im Gefängnis wären als in Syrien.
Joachim Gerhard, seine beiden Söhne sind im Gebiet des IS. Ich wünsche Ihnen einfach, dass Sie die Kraft haben, das durchzuhalten und Ihre Söhne irgendwann wieder in die Arme schließen können.
Danke.
Ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Ciao.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Preger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.